Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 102. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wir wissen, keiner von uns kommt hier lebend raus. Aber meine Mission ist es gerade deswegen, gesund so alt wie möglich zu werden. Aber geht das wirklich? Ich sage ganz klar ja. Und damit bin ich nicht allein, wie ihr in dieser Folge hören werdet. Denn Altern ist kein Schicksal, sondern ein biochemischer Prozess, den wir beeinflussen können mit Wissen, Verhalten und gezielter Prävention. Heute betrachten wir das Altern aber mal aus einem anderen, einem inneren Blickwinkel. Was verraten uns zum Beispiel Laborwerte und Hormone über unser inneres Altern?
Know-how to go.
Ich habe mal vorab ein paar Beispiele mitgebracht. Wusstest du zum Beispiel, dass schon ein leicht erhöhter Blutdruck im mittleren Alter das Risiko für Demenz um bis zu 60% steigern kann? Grund genug, Prävention endlich ernst zu nehmen. Über Vitamin D zum Beispiel haben wir ja hier schon häufig gesprochen. Oder wusstest du, dass schon ein optimaler Magnesiumspiegel laut Studien über 300 enzymatische Prozesse im Körper stabilisieren kann, vom Herzschlag bis zum Knochenstoffwechsel? Ein kleiner Wert mit riesiger Wirkung. Und das ist unser Stichpunkt für die heutige Folge. Vermeintlich kleine Werte mit riesiger Wirkung. Und weil das Thema so komplex und gleichzeitig so wichtig ist, habe ich mir heute wieder eine Expertin eingeladen, die uns schon einmal unglaublich gut in dieses Feld eingeführt hat und deren Wissen vielen von euch aus der ersten Folge mit ihr noch im Kopf geblieben ist. Falls ihr vorher noch einmal in die erste Folge reinhören wollt, dann müsst ihr die Folge 73 auswählen.
Experte der Woche.
Ich habe heute zum zweiten Mal Dr. Elena Orfanos-Böckel bei mir. Sie ist Internistin, Nephrologin und Expertin für ganzheitliche innere Medizin. Seit über 20 Jahren führt sie ihre eigene Praxis in Berlin und verbindet dort klassische Schulmedizin mit modernen Ansätzen der Präventions- und Nährstoffmedizin. Mit ihrer fundierten Ausbildung an der Freien Universität Berlin, ihrer Spezialisierung in innerer Medizin und Nephrologie bringt sie ein umfassendes medizinisches Wissen mit. Als Autorin zahlreicher Fachbücher, darunter Nährstofftherapie, orthomolekulare Medizin und bioidentische Hormone und Nährstofftherapie der Praxisleitfaden, gilt sie als eine der profiliertesten Stimmen für Präventionsmedizin in Deutschland. Nun hat sie ein weiteres Buch geschrieben. Elena, ja. Vielen Dank, dass du hier bist. Du bist zum zweiten Mal da und es hat einen besonderen Grund. Du hast ein neues Buch veröffentlicht. Ist dein viertes, richtig?
Drittes.
Nährstoff- und Hormontherapie, der Präventionsleitfaden. Kannst du uns sagen, worum geht's da? Ich meine, das ist ein dicker Schinken. Ja, du warst sehr fleißig. Ist das überhaupt in wenigen Worten zusammenzufassen?
Irgendwie schon, weil es geht jetzt darum, ist ja ein Buch, was im Prinzip auf die beiden anderen folgt. Und die Idee ist eben jetzt, den Menschen beizubringen, aus dem Labor nicht nur die Nährstoffe rauslesen zu können, sondern eben anhand von Werten, die in der inneren Medizin für Entstehung von Krankheiten stehen, die Nährstoff- und auch die Hormontherapie einzusetzen. Und es gibt eben zwei Prozesse, die ich jetzt in dem Buch als Beispiel genommen habe, wie man das sehr komplex machen kann. Und der eine Prozess ist der Verlust der Knochendichte und das endet ja dann in der Diagnose und dem Krankheitsbild Osteoporose. Und der zweite Prozess ist die Verkalkung der Gefäße, also Arteriosklerose. Mhm. Und das endet ja in den ganzen Krankheiten, die wir meinetwegen in der inneren Medizin am Ende des Lebens dann auch behandeln, also Herzinfarkt, koronare Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Gehirninsuffizienz, das Wort gibt's nicht, aber analog zu Herz und Niere gibt es irgendwie auch schon mit Schlaganfall, Demenz. Also diese ganzen Krankheiten, die ja Folge sind von der verminderten Durchblutung im Sinne von so vernarbend atrophisch, die sind zwar altersbedingt in Anführungszeichen normal, man kann das aber alles Jahrzehnte früher im Blut sehen, was tatsächlich der Einzelne oder die Einzelne überhaupt für ein Potenzial hat, das zu entwickeln. Und wenn man diesem ganzen Prozess den Boden unter den Füßen wegnimmt, und das macht man, wenn man Osteoporose verhindert und dafür sorgt, dass der Knochen ganz und dicht bleibt und wenn man die Gefäße schützt und dafür sorgt, dass die glatt und offen bleiben, dann kriegt man das alles nicht. Und das ist doch das Geniale. Und was eben ich jetzt erkläre, ist, wie die Menschen selber anhand ihrer Blutwerte, die sie oft auch in den Praxen bekommen, wie sie jetzt sehen können, ob sie wirklich noch richtig gesund sind. Also in einer klassischen Medizin passiert ja erst was, wenn Werte sehr hoch sind und dann gibt's halt im System eine bezahlte diagnostische und therapeutische Konsequenz. Mhm. Analog zur Zahnmedizin wäre das so. Also wenn der Zahn kurz vorm Ausfallen ist oder eben schon Wurzel kaputt und tot, dann erst handelt der Arzt in der inneren Medizin. Und das kann so nicht bleiben. Das macht unheimlich viel Kosten, aber abgesehen davon wahnsinnig viel Leid, was unnötig wäre. Wenn man nur früher dem Einzelnen, der Einzelnen sagen würde, wo sie steht, und dann wird sie auch ihr Verhalten ändern. Mhm. Also wenn du jetzt genau wüsstest, das und das weißt du ja schon, du weißt ja schon ganz viel und handelst dementsprechend, bist ja nicht blöd, ne? Sobald man Wissen hat, ja, kann man nicht mehr nicht handeln, wenn man weiß, dass man handeln muss, ne? Also insofern ist rot über die Straße, Stopp. Man bleibt stehen, weil es eine Regel ist und man weiß, dass es, wenn man das nicht macht, dass es gefährlich sein kann. Und so ähnlich kann man das eben auch in unserem Körper machen.
Ja, du sprichst ja auch in deinem Buch ganz am Anfang vom gesund alt werden. Was meinst du damit genau? Ist es das, was du eingangs gesagt hast, dass man sich mit sich selber, mit seinen Blutwerten auseinandersetzt und versucht, die Osteoporose und Gefäßschäden zu vermeiden?
Also es ist halt auffällig, wenn man sich so in der ganzen Gesund-Langlebigkeitsszene so bewegt, dass eben sehr viele direkt den Sprung zur Verjüngung hinmachen wollen. Und oder es eben in eine extreme Verhaltensänderung hinausläuft. Also maximal sich bewegen, Sport, Eis, Baden, ernähren, was weiß ich, was die da alle so machen. Erstens könnte ich dann nebenher gar nicht mehr arbeiten, geschweige denn vielleicht auch irgendwie mal mich mit meiner Familie sehen oder so. Das ist sinnvoll in Maßen. Und ich finde, dass eben dazwischen vergessen wird, dass man sich um das Einmaleins der inneren Medizin eben auch kümmern muss. Sonst klappt das nicht. Es bringt nichts, wenn eine Frau sich maximal perfekt verhält und dann mit 60 eine Osteoporosefraktur hat. Es ist nicht möglich, bei jeder sicher durch das Verhalten alles innen drin irgendwie zu verhindern. Mhm. Das geht nicht. Und diese Lücke, die will ich bewusst machen. Und in Wahrheit, ich will, dass das ins System integriert wird. Ich finde, das ist eine gesellschaftliche, politische, soziale Pflicht, ne, weil die Leute, woher, die haben das Wissen nicht. Noch haben sie es nicht. Jetzt mit meinen Büchern, wenn ihr das lest, ihr könnt das Wissen haben und dann könnt ihr gerne alle da draußen mit eurem Wissen konfrontieren, weil das sind wirklich die Regeln der Medizin. Das ist jetzt nichts Neues. Ich bin auch nicht in einer anderen Kultur. Das hat nichts mit Ayurveda und TCM und Homöopathie zu tun. Das ist einfach normale, klassische, biochemische, innere Medizin. Das ist der Trick.
Ja, ich bin ganz bei dir, dass wir Prävention weiter fördern sollten und das mit ins System aufnehmen, weil nicht jeder ist in der Lage, das durchzuarbeiten. Es ist schon eine komplexe Materie und vor allem ist viel. Und das zu verdauen und auch aufzunehmen, vor allem ohne medizinischen Hintergrund, ist schon eine Herausforderung. Und deshalb bin ich bei dir, dass wir Prävention viel stärker in den Fokus rücken, weil damit sparen wir, also es ist ja volkswirtschaftlich ja nachgewiesen, dass es erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringt. Und nicht zuerst nicht, wie du es richtig gesagt hast, spät einsteigen, wenn der Mensch schon krank ist.
Weißt du, es sind ja auch Dinge, die sind alle schon wissenschaftlich erforscht, im Sinne von kurativ, wenn jemand krank ist. Es ist erforscht, dass der Bluthochdruck bei jemandem mit Zustand nach Herzinfarkt unbedingt gesenkt und behandelt werden muss. Es ist erforscht, wohin das LDL gesenkt werden muss, kurativ. Das ist alles erforscht. Es wird nur nicht ein bisschen früher verwendet. Das heißt, ich erfinde nichts neu. Ich nehme das, was schon da ist, seit Jahrzehnten und setze es neu zusammen und gebe lösungsorientierte Möglichkeiten, etwas zu tun. Meinetwegen auch zu überprüfen, ob das, was man macht, im Sinne von Ernährung und Sport auch reicht, um innen drin für Ordnung zu sorgen. Es ist in jedem anderen Bereich, im Straßenverkehr, beim Flugzeug, beim Auto, überall machen wir das. Nur bei uns machen wir das nicht.
Ja, das stimmt. Welche Rolle spielen Gene, Lebensstil und moderne Diagnostik beim Gesundaltern aus deiner Sicht?
Alles sind Riesenbereiche und alles spielt eine Rolle. Die Frage ist immer beim Einzelnen oder bei der Einzelnen, was ist jetzt für mich, sagen wir mal, der wichtige Weg? Ist ja auch mit Kosten verbunden. Ne? Also insofern, dass die Möglichkeiten sind so groß. Es gibt so viele Dinge, die man bei diesem Thema gesund alt werden nutzen kann, dass das auf jeden Fall Überforderung ist. Es weiß niemand, wo er anfangen soll. Und ich finde eben, dass man da anfangen kann und von da kann man sich dann genau spezifisch seinen Weg suchen. Auch meinetwegen dann mit Ernährung und Sport, was dann wirklich sein muss. Ne? Also eine Frau, die eine Osteopenie mit 47 hat, die macht, soll jetzt nicht Yoga machen, auch nicht schwimmen. Die muss was machen, wo sie mit der Schwerkraft sich irgendwie auseinandersetzt und die Muskeln müssen am Knochen ziehen. Ne? Wenn die das aber nicht weiß, dann macht die weiter ihre dehnungssportlichen, weichen, schönen Übungen. Ne? Und das muss aber dann ergänzt werden durch spezifisch etwas Kräftigerendes. Oder sie darf auf keinen Fall abnehmen und muss gucken, dass wenn jemand also abnehmen will, dass man nicht an Muskelmasse verliert. Oder der Mann, der meinetwegen metabolisches Syndrom hat, der muss wirklich mit seiner Ernährung einfach jetzt eine Veränderung vollziehen. Sonst klappt das nicht. Oder er muss Medikamente einsetzen. Das gibt's ja auch, ne? Die Möglichkeiten, dass man viel früher präventiver Medikamente einsetzt, die man heute erst nutzt, wenn alles in Wahrheit schon kaputt ist. Ja, dafür liegen dann erst die Daten vor, ne? Aber es gibt dazwischen etwas, was man machen kann. Und dafür plädiere ich, dass da die Menschen sich Wissen aneignen und dann eben auch ihren Ärzten, Ärztinnen signalisieren, dass sie Interesse daran haben. Und dann, glaube ich, kann es neue nächste Schritte geben.
Hast du selber schon mal einen Gentest gemacht?
Ich habe auf jeden Fall schon genetische Untersuchungen gemacht, ja.
Spannend. Gibt es denn aus deiner Erfahrung biologische Marker oder Hinweise im Körper, die zeigen, wie gut jemand altert?
Also ich würde es vielleicht noch mal trennen wollen. Es geht mir jetzt nicht um die Alterung per se. Es gibt ja Tendenzen, dass man eben die Alterung per se auch wie eine Krankheit sehen kann. Andere bleiben dabei, dass das ein natürlicher Prozess ist. Fakt ist, im Rahmen der Alterung entstehen spezifische Prozesse. Ich komme jetzt natürlich eher von der internistischen Krankabteilung. Und ich will jetzt erstmal einfach, dass möglichst lange gesund geblieben wird. Ich rede nicht über Jünger. Irgendwann braucht es, wenn man jung alt werden möchte, dann andere Methoden, die jetzt weit über das hinausgehen, über was ich jetzt geschrieben habe. Aber der erste Step ist erstmal nicht unnötig, krank zu werden. Und diese Prozesse der Stoffwechselerkrankung haben eben auch was mit Alterung zu tun. Und insofern, diese Werte, die ich jetzt im Blut nenne, das sind jetzt nicht Altwerte, sondern sind eher Krankwerte. Ich habe sie ja auch Krankwerte genannt. Genau. Ne? Und diese Krankwerte entstehen eben im Rahmen von Alterung, aber sind manchmal auch genetisch angeboren und werden natürlich epigenetisch dann auch nochmal schneller steigen, wenn man sich ungesunder man sich verhält. Ne? Also es sind viele Schrauben, die da reinspielen. Fakt ist, wenn Krankwerte erstmal hoch sind, dann ist das mit dem Gesund-Altwerden vorbei. Ne, also jetzt über LDL-Cholesterin kann man sich ja noch streiten, aber ein erhöhtes Krea, also ab einer GFR, die kleiner ist als 60 Milliliter pro Minute, das wäre jetzt vielleicht bei dir ein Kreatinin so 1,3 Milligramm pro Deziliter, also knapp über der Norm, sind anderthalb Nieren schon filtermäßig kaputt. Also insofern, dann ist was kaputt. Und dann ist das in der Zukunft, steht das nicht mehr zur Verfügung. Man kann damit zwar weiter leben, aber so richtig gesund ist das dann aus meiner Perspektive nicht mehr. Man kann dann nur noch gucken, dass die Lebensqualität gut ist. Aber die Airbags haben sich deutlich reduziert, ja.
Ja, es ist ja so, dass viele Menschen, die gehen zum Arzt oder direkt zum Labor mittlerweile, kann man das ja auch machen, und kriegen einen Laborbericht und verstehen gar nichts. Ja, die sehen Normwerte und sehen vielleicht irgendwie einen Strich auf dem Balken. Wo siehst du da die größten Missverständnisse und was können wir tun, um die Ergebnisse besser zu verstehen? Ja, also es gibt Unternehmen, die machen das jetzt schon automatisiert, auch eins hier in Berlin, was dann den Wert erklärt und was es heißt, wenn er zu niedrig ist oder wenn er zu hoch ist. Man kann natürlich jetzt auch dein Buch nehmen, das blaue Buch, wo du es tabellarisch sehr schön aufgeführt hast. Aber dennoch ist es ja echt mit viel Arbeit verbunden, für jeden Einzelnen da durchzusteigen.
Ja, das ist, Autofahren ist auch kompliziert, trotzdem schaffen es fast alle Leute. Ne? Also insofern, so ist das eben. Es sind, Natur ist komplex und Punkt. Und das ist aber eins meiner größten Anliegen, jetzt auch mit dem dritten Buch, habe ich jetzt nochmal so Skalen mit reingepackt. Du bist ja hier der Erste, der das Buch organisch in den Händen halten darf. Ich habe die gestern Abend bekommen. Und da sind viele, viele bunte Skalen drin, wo ich jetzt nochmal versuche, farblich, visuell, also nicht nur jetzt in so einer Tabelle, sondern wirklich farblich, visuell den Unterschied rauszuarbeiten, wieso der eine Arzt, der eben notfallmäßig geprägt ist, sagt, der Wert ist okay. Und ich jetzt als Ärztin, die sich für Prävention engagiert, aus dem Wissen, was gesund ist, den Wert aber nicht okay finde. Und das ist, ich biete eine Methode an, mit der Mandanten, wenn man die mal verstanden hat, wirklich eigentlich jedes Labor analysieren und schnell scannen, lesen kann. Also die Sache ist, dass man die Laborwerte einteilen, ich sag jetzt mal muss, in drei Kategorien. Und das sind eben diese Kategorien Krankwerte, Schlüsselwerte und Gesundmachwerte. Und wenn man das mal verstanden hat, in welcher Kategorie sich dieser Wert befindet, dann weiß man auch, wo die Gesundheit liegt und oder wo die Krankheit liegt. Also das ist wirklich jetzt nochmal ausführlichst visuell, auch mit coolen Grafiken in diesem dritten Buch jetzt nochmal erfolgt, weil jetzt, wo ich über die Krankwerte spreche, versteht man ja auch keinen Spaß mehr. Und das war im Prinzip auch mit ein Grund, warum ich jetzt dieses dritte Buch da rausgehauen habe, dass ich eben gemerkt habe, die Menschen gehen ins Labor und vor allen Dingen Frauen gehen jetzt ins Labor und dann stellen die fest, oh, da ist aber ein Wert, der vielleicht doch in der Medizin eine Bedeutung hat, nicht ganz normal. Und die Orphanos hat schon geschrieben, Kreatinin, wenn das ein bisschen erhöht ist, ist schrecklich, was mache ich denn jetzt? Und dann ist mir aufgefallen, wie schlecht tatsächlich dann der Anschluss im System möglich ist. Und jetzt erkläre ich ganz genau, ab wo Krankwerte im System ernsthaft sind, wo man dann eben auch eine Diagnose hat. Und dann schreibe ich ja sogar auch Überweisungen vor, wie man dann, meinetwegen, wenn man auch nicht Internist ist, mit seinem befreundeten Orthopäden zum Beispiel, jetzt im System mit den Diagnosen, die aus dem Blut vorliegen, diesen Patienten, die Patientin auch wieder ins System anbinden kann. So nennt man das ja, ne? Nephrologisch anbinden, wie so ein Hund vorm Supermarkt. Aber so heißt das, ne? Also nicht wundern, man nennt das so, nephrologisch, kardiologisch anbinden. Das bedeutet, dass man also Zugang bekommt durch eine Überweisung, die auch ein Privatarzt übrigens stellen kann, du auch. Und dann kann man die Menschen im System auch wieder zu ihrem Recht führen. Ne? Denn wenn sie eine Diagnose haben, dann haben wir ja auch einen Anspruch im System. Dann ist es kurativ. Und es ist völlig egal, ob der Mensch dann leidet. Ne? Also Hochdruck, da leidet nicht jeder. Aber sobald du eine arterielle Hypertonie hast, hast du beim Hausarzt oder beim Kardiologen auch ein Recht, meinetwegen dich vorzustellen, eine Abklärung zu bekommen, wie weit ist fortgeschritten und meinetwegen auch für eine Therapie. Ne? Und das ist jetzt der Trick. Das heißt, in diesem Buch geht's jetzt um was Ernstes. Vorher war eher noch sanft. Und jetzt geht's darum, den Menschen beizubringen, wie sie ihr Labor aus der Gesundheit, aber eben auch, wie sie erkennen können, was denn wirklich relevant schlimm ist oder nicht, um dann auch weiter im System, sagen wir mal, sich vortasten zu können und sich möglichst stabil und noch nicht super krank, meinetwegen gute Ärzte im System suchen können. Das ist jetzt die Idee, ja.
Gibt es denn einzelne Werte, auf die du besonders achtest oder die häufig in der traditionellen Schulmedizin übersehen werden?
Also das habe ich jetzt wirklich, die jetzt der nächste Step sein sollen, die gibt es jetzt als Krankwerte in dem Buch. Da gibt es 2 Krankwerte für Knochenabbau und dann gibt es 8, 9 Werte für den Gefäßschutz. Ja. Und das ist jetzt die erste Auswahl von wirklich zig Blutwerten, die man machen kann. Aber das wäre jetzt erstmal die Basis, wenn also jemand nicht mehr einfach so Arteriosklerose macht und wenn vor allen Dingen Frauen nicht mehr einfach so weiter aus der Osteopenie eine Osteoporose entwickeln, dann ist so viel gewonnen, Hadi. Und das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Man kann das jetzt für tausende Sachen weitermachen, meinetwegen Niereninsuffizienz und meinetwegen auch Krankheiten, wo ich mich vielleicht jetzt auch gar nicht so auskenne. Also ich kenne mich jetzt nicht für jedes Fachgebiet aus, aber Fakt ist, egal welche Krankheit man hat, es ist immer gut, keinen Vitamin-D-Mangel und auch meinetwegen keinen Selenmangel und auch keinen Zinkmangel zu haben. Jetzt gehe ich spezifisch auf 2 krankhafte Prozesse ein, die meinetwegen ganz normal im Alterungsprozess ablaufen können, auch wenn jemand sich perfekt verhalten hat.
Lass uns ein paar Beispiele nochmal besprechen. Jetzt nicht in aller Tiefe, aber lass uns mal über Diabetes und Prädiabetes sprechen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, der einen Langzeitblutzuckerwert, also der HbA1c-Wert, wenn der, was ich weiß, bei 5,7 oder 5,8 ist, der also klassischer Prädiabetes, also nicht zu hoch, aber auch nicht niedrig genug, aber ein HOMA-Index von unter 1, also sprich das Verhältnis von Insulin zum Blutzucker. Welcher Wert von beiden sticht den anderen?
das muss man immer sehen, was das dann für ein Mensch ist. Mhm. Ne? Also jeder Wert steht für sich. Und wenn sie dann zusammen agieren in eine kranke Richtung, verstärken sie sich um ein Vielfaches. Dann kann man sie eher multiplizieren und nicht nur addieren, das Risiko. Ne? Also insofern würde ich sagen, aha, Insulin ist niedrig. Es kann ja auch ein Typ-1-Diabetes sein, dass jemand sozusagen durch Insulinmangel ein erhöhtes HbA1c hat oder dabei ist zu entwickeln. Es gibt auch so Zwischendiabetes. Und insofern, jeder Wert ist für sich interessant und man muss halt lernen zu lesen, wie die dann alle miteinander zusammenhängen. Und so Fakt ist, dass wenn das so ist und ein Fakt ist, dann kannst du das jetzt nicht zur Kenntnis nehmen. Ja. Du musst alles zur Kenntnis nehmen und dann versuchen, aus diesem Rätsel irgendwie den besten Weg raus hin zur Gesundheit zu finden. Und das HbA1c muss runter. Richtig super ist 5,0 oder 5,2. Ne?
Sieht also, aber selten.
Ja, umso schlimmer. Ist ja auch so, dass Diabetes eine Volkskrankheit das ist.
Stimmt.
Und insofern kein Wunder, umso bekloppter, dass man das einfach alles so laufen lässt. Vielleicht zur Entschuldigung des Systems, die Ärzte, die sich um kranke Menschen kümmern, die Diabetes haben, die haben dann HbA1c von 10%. Und dann ist der Kollege total happy und Patient auch, wenn das HbA1c auf 7% eingestellt ist. Ja. Ne? Und dann kommen wir jetzt und meckern rum, wenn das HbA1c 5,8 ist. Aber es ist eben in 30 Jahren, hängt es dann von so vielen Faktoren ab und manche davon könnte man doch ganz leicht ändern, ja, um dann eben möglichst lange bis hinter den Tod hinaus den Diabetes sozusagen zu vermeiden. Oder in Wahrheit, selbst wenn wir beide jetzt 6,0 hätten, das merken wir ja nicht. Nee. Wir merken ja nur, wenn durch Stoffwechselerkrankungen dann Folgen entstehen. Meinetwegen Augen, Niere, Herz oder so. Ne? Das heißt, es geht nur darum, erstmal die Folgen zu Lebzeiten zu verhindern.
Also
damit wäre schon wahnsinnig viel gewonnen.
Ja, es bleibt weiterhin eine komplexe Thematik und es gibt nicht diesen einen Wert, der alles andere überstrahlt. Das habe ich
gelernt. Das wäre jetzt so, als du bist ja, wenn man dich sieht, du hast eine Größe, du hast einen Körper, du hast ein Gewicht, du hast eine Körpertemperatur. Also du bist jetzt nicht nur ein Wert, du bist Millionen von Werte und ich fange doch schon an, alles wahnsinnig runterzubrechen. Und jetzt geht's darum, erstmal im ersten Step wirklich was Lebensnotwendiges zu lernen. Weil wenn diese Basis von diesen Werten, die ich da jetzt in dem Buch genannt habe, wenn die gut ist, dann steht man schon mal echt gut da und kann sich entspannen. Und sich meinetwegen um Verjüngung oder auch mal nicht gesunde Sachen kümmern. Meinetwegen arbeiten oder oder Kinder großziehen oder, weiß ich nicht, sich um alte Menschen kümmern. Keine Ahnung, was Soziales.
Du hast vollkommen recht. Ne? Die Welt und der Mensch an sich ist ein komplexes Wesen. Aber dennoch haben wir die Bestrebung, Dinge zu vereinfachen. Und,
ich vereinfache schon
ja,
sehr.
Ja, aber
ich
noch,
vereinfache
noch
schon sehr. Ja, irgendwann, denke ich mal, wird das auch mit weiteren Digitalisierungsmethoden möglich sein, weil die Methode eignet sich super, um eine KI das alles lernen zu lassen und dann drückst du morgens immer auf den Knopf und sagst, was ist heute zu tun und dann kriegst du deine Antwort und weißt immer, wo du stehst. Ne? Aber irgendwie, es muss auch verbunden werden, dass die Menschen irgendwie eine gute Haltung haben. Also es fehlt an Sicherheitsgefühlen, die Menschen haben zu viel Angst und meine Erfahrung ist, dass man mit Bildung und Wissen Ängste reduzieren kann und Selbstvertrauen, Empowerment wollen die Frauen haben, ne, dass man das fördern kann. Ja. Und insofern glaube ich, dass diese ganze Angstmacherei um Krankheit herum, die nervt. Und besser wäre, jeder wüsste genau, was Sache ist, wo er steht und dann auch, welche Partner er hat, Partnerin, mit denen er die Dinge besprechen kann. Also das wäre wirklich unglaublich wichtig.
Ja. Dann lass uns noch ein zweites, eins unserer Lieblingsthemen besprechen, und zwar Prämenopause. Ja, also es ist
Peri oder Prä?
Prä und Peri.
Prä und Peri.
Prä und Peri. Es gibt Frauen, die leiden und die Hormone oder die Laborwerte, um genau zu sein, sind alle im Normbereich. Würdest du dennoch den Versuch mit einer Hormonersatztherapie machen wollen? Oder wie würdest du vorgehen in der Diagnostik?
Also ich bin ja per se auf jeden Fall pro Hormonnutzung. Und tatsächlich, wenn jetzt die Frau in der Perimenopause Probleme hat, muss man halt schon ein bisschen hingehen und dieses Problem etwas versuchen, auf Stoffwechselebene zu analysieren. Und man kann also natürlich im Verhalten unheimlich viel verändern. Das hängt davon ab, wie weit weg die Frau von ihrem persönlichen gesunden Verhalten weg war. In meiner Praxis war ja die Schlüsselfrau in Wahrheit schon perfekt lebend. Und nur deswegen ist mir bewusst geworden, huch, innen drin gibt's im Blut auch noch eine Ebene, die, obwohl alles draußen in Ordnung ist, durcheinander sein kann. Und das ist ein Kriterium der Perimenopause. Alles gerät durcheinander und zwar unschuldig. Meinetwegen so wie auch in der Pubertät. Alles ist per se jeden Tag anders und die Wechseljahre, dieses Wort Wechseljahre ist wirklich ein guter Begriff. Es wechselt die ganze Zeit und das nervt halt, ja. Und verunsichert auch. Und wenn man diese Symptomatik dann nicht lesen kann, denkt man auch irgendwie jeden Tag, man hat eine andere Krankheit. Oder Frau denkt das. Insofern, falls es sich mit anderen Möglichkeiten nicht lösen lässt, bin ich volle Kanne dafür, meinetwegen in der Perimenopause Progesteron in der zweiten Zyklushälfte einzusetzen. Wo ist das Problem? Das ist easy. Ja, jetzt gibt's manche, da geht das nicht, die vertragen das nicht. Aber eine große Anzahl von Frauen, denen geht's dann erstmal besser. Dann bin ich für Nährstofftherapie. Also ganz wichtig, auch um gute Peri-Postmenopause-Zeit zu haben, sind Schilddrüse und Nebenniere. Und die brauchen Nährstoffe, abgesehen jetzt von stressfreiem Kontext, was ja nun auch in dieser Lebensphase nicht immer möglich ist mit, was weiß ich, Familie, Job und sowas. Ne? Insofern, man muss individuell gucken, was ist mit dem Menschen los, wo steht der, was gibt's im Außen, welche Diagnosen. Aber ich messe natürlich im Blut alles Mögliche. Und tatsächlich, ich kann aber auch ohne Blut anhand nur von der klinischen Beschreibung des Zustands Progesteron in der zweiten Zyklushälfte geben. Brauche ich nur ein paar Symptome, dann weiß ich, dass das helfen wird. Also da braucht man nicht Blut für, sondern das ist ohne Blut Fakt, dass ab 40 das Progesteron sinkt. Punkt. Braucht man kein Blut für. Östrogen ist schwierig. Ne? Also in dieser Zeit gibt es halt große Wechsel von zu viel und zu wenig Östrogen bei denen, die Symptome haben. Aber auch da kann man zuarbeiten. Man kann immer was machen. Es müssen nicht Hormone sein, aber es ist so einfach. Es ist einfach ein einfacher Weg. Ne? Und ich bin total einfach, pragmatisch, lösungsorientiert. Und auf keinen Fall muss alles immer ganz natürlich hergestellt werden. Hätte ich ohne Verlag, hätte ich kein Buch herstellen können. Der hat wunderbare Arbeit geleistet. Ne? Und so viele stoffliche, unnatürliche Dinge, Handy unnatürlich, Auto unnatürlich, Klamotten unnatürlich. Wir sind nicht dazu gedacht, irgendwie ohne nichts hier gesund auf dem Planeten irgendwie zu überleben. Das ist eine Illusion. Also warum kann man sich nicht auch um diesen Körper ein bisschen spezifischer kümmern mit körpereigenen Substanzen? Ja? Wo ist das Problem? Nährstoffe, Hormone sind körpereigene Substanzen. Die Pille ist kein Hormon, sondern ein Hormonderivat, körperfremdes Medikament, was die Drüsen unterdrückt, sodass die Frau nicht schwanger werden kann. Nicht mehr das Wort Hormone dafür sagen.
Wie war das nochmal? Ein hormonähnliches?
Es ist ein Derivat von unseren körpereigenen Hormonen, aber wirklich verändert, mit einer anderen Wirkung und die Drüsen werden unterdrückt.
Ja. Was mache ich denn, wenn eine Frau diese Derivate nimmt und keinen Zyklus mehr hat? Wie finde ich denn raus, wann ihre zweite Zyklushälfte ist?
Du kannst nicht jetzt Progesteron zu der Pille geben. Das macht nicht Sinn. Zu der Spirale, da kann man überlegen, was man macht. Aber die Wahrheit ist, je nachdem, was die Frau schildert, kann es sein, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie die Pille absetzen muss. Ne, das ist so wie, du ziehst einen Kartoffelsack an und willst jetzt wissen, was kann sie denn auf der Gala anziehen. Ja, also das geht nicht. Man muss erstmal den Kartoffelsack ausziehen und dann kann man gucken, wie man sie schön anziehen kann. Also manche Dinge schließen sich auch irgendwie aus.
Na gut, lass uns ein anderes Thema besprechen. Und zwar, du sprichst auch von IBSE in deinem Buch. Individuelle biochemische Stoffwechselempfindlichkeit. Was heißt das genau?
Das habe ich mir ja schon auch im ersten Buch sozusagen überlegt, weil mir war wichtig, dass ich uns Ärzten einen Namen für das Ganze gebe, wo wir, wenn wir Blutdiagnostik machen, dann rumdoktern. Also es muss ja immer ein Facharzt eine Organebene haben, für die er sich dann zuständig fühlt. Und das Wort Stoffwechsel ist zu breit. Stoffwechsel ist auch nicht keine Wertung, es kann gut, schlecht sein. Individuell ist klar, jeder ist anders. Biochemisch ist klar, es ist die Biochemie, die ich im Blut analysiere. Unsere Biochemie, Stoffwechsel, ja, da spielt sich der Stoffwechsel ab. Ne? Wir essen einen Apfel, da dann wird er in seine Bestandteile zerlegt, dann wechseln die Moleküle von Apfel zu uns rüber und der Rest wird wieder ausgeschieden. Und Empfindlichkeit deswegen, weil das war das, was die Frau, die perfekt sich verhalten hat und sich trotzdem nicht gut fühlte, weil sie in der Perimenopause mit 47 gewesen ist, mit Osteopenie, weil sie das als Hauptsymptom nennt. Also die Blase ist empfindlich, der Schlaf ist empfindlich, die Psyche ist empfindlich und dann wackelt es funktionell von eben sich mal gut fühlen oder dann traurig, depressiv, müde, erschöpft, wiederholte Infekte, Schmerzen, Gliederschmerzen, nicht gut schlafen, nicht gut durchschlafen. Also die ganze Lebensqualität wird zu empfindlich und es gelingt Frau, obwohl sie doch weiß, wie sie sich früher immer wieder in den Griff bekommen hat, meinetwegen mal ein bisschen Urlaub, schlafen, kein Alkohol oder sowas, das gelingt ihr nicht mehr, sich auf diese normale Art und Weise zu stabilisieren. Und deswegen das Wort Empfindlichkeit. Das heißt, ich arbeite daran, dass die Empfindlichkeit möglichst sinkt und nicht so hoch ist. Und wenn sie sinkt, dann fühlt Frau sich funktionell stabil stärker und kann besser mit Stress umgehen. Mhm. Auch psychisch, eine bessere psychische Resilienz. Mhm. Das heißt, Soma und Psyche, die unterhalten sich und sind voneinander abhängig. Und in der Psychosomatik kümmern wir uns um die Psyche und dann geht Soma besser. Und ich kümmere mich um Soma und dadurch geht es dann Psyche besser. Mhm. Na, also insofern, das war so die Idee, diesem körperlichen Stoffwechsel-Blutsystem einen Namen zu geben. Also unsere individuelle biochemische Stoffwechselempfindlichkeit. Und die ist abhängig von der Qualität und der Ordnung von den ganzen Zahlen im Blut. Möglichst niedrige Krankwerte, optimale Schlüsselwerte und möglichst satte und gute Versorgung an Gesundmachwerten.
Das hast du zwei große Themenbereiche, Knochengesundheit und die Gefäßgesundheit.
Ja.
Wieso die beiden?
Weil das die Basis ist von ganz, ganz vielen Dingen, die meinetwegen in meiner nephrologischen Laufbahn am Ende dann die Körper zu Fall gebracht haben. Mhm. Es ist ja so, in der Nephrologie gibt es ja auch eine renale Osteopathie. Das heißt also, Patienten, die fortgeschritten nierenkrank sind, entwickeln auch eine nierenkranktypische Knochenveränderung. Und Nieren sind extrem abhängig von einer guten von einem guten Gefäßzustand. Mhm. Insofern aus dieser Erfahrung heraus, was all das, wenn das nicht klappt, für Folgen hat, das will ich verhindern. Es ist einfach, und man merkt es nicht. Mhm. Es ist etwas, was du nicht merkst. Du merkst nicht die Veränderungen hin zum diabetischen Stoffwechsel. Du merkst nicht die Veränderungen hin zur Hypercholesterinämie bei Fett, Leber und Insulinresistenz. Du merkst nicht die Niereninsuffizienz. Du merkst auch nicht, Frau merkt auch nicht den Knochendichteverlust. Mhm. Erst wenn es kaputt ist, entsteht eine Folge, die dann irgendwie heißt, Fraktur, Herzinfarkt, irgendwas. Und dann merkt Mensch das. Mhm. Und das ist in Wahrheit so, wie wir heutzutage uns um unsere Zähne kümmern, schon bei den Kindern.
Ja.
Zähne putzen und dann später und dann Spangen, Zahnprophylaxe. Dann die ganze Zahnheilkunde, die gibt's in der Inneren nicht. Die ganze Dermatoästhetisch-Kosmetik gibt's in der Inneren nicht. Muss es aber.
Ja.
Und die Diagnose geht aber nur übers Blut. Kann ich nicht sehen, kannst du nicht merken, können wir nicht spüren.
Jetzt bin ich ja orthopädisch ein bisschen geprägt. Ab wann würdest du denn eine DEXA-Messung, eine Knochendichte-Messung empfehlen?
Also es gibt ja Frauen, die verlieren, die haben sehr, sehr früh ihre letzte Periode. Meinetwegen, wenn eine Frau jetzt mit 40 in die Wechseljahre kommt und also da ihre letzte Periode hätte, dann wäre da der Zeitpunkt, eine Knochendichte-Messung zu machen. Ansonsten statistisch haben die Frauen bei uns ja so mit 51 die letzte Blutung. Mein Gefühl ist, es ist fast ein bisschen runtergegangen. Und ich denke, so 47, 48 mit noch einer Periode wäre ein ganz guter Zeitpunkt, sodass die Frau dann auch einfach sich Zeit hat, so ein bisschen zu überlegen, was mache ich jetzt? Also, dass sie dann mit Kraftsport anfängt, dass sie vielleicht ihre Ernährung umstellt. Und wenn sie merkt, dass irgendwie sie noch weitere Symptome hat, dass man vielleicht das Progesteron dazu nimmt. Also Progesteron unterstützt die Osteoblasten, hilft also etwas, den Knochenaufbau zu unterstützen. Und ganz wichtig ist dann eben, dass dann so eine Frau es sich nicht unbedingt leisten kann, auf das Östrogen zu verzichten. Mhm. Also das sieht man dann eben an diesen erhöhten Knochenabbauwerten. Wenn die also dabei sind zu steigen, obwohl vielleicht die Knochendichte sogar noch okay wäre, 5, 10 Jahre später ist sie dann aber nicht mehr okay, mhm, wenn sozusagen dauernd im Blut Knochenkrümel rumschwimmen. Ja? Also 47, 48, 50, spätestens ein Jahr nach der letzten Blutung.
Und Männer?
Männer ist interessant. Also die dicken Apfelmänner, die haben keine Osteoporose, weil der Unterschied ist der folgende. Du hast eigentlich lebenslang Testo. Ja, es kann auch bei dir sinken. Aber es geht nie gegen Null. Mhm. Nicht so wie bei uns. Bei uns ist einfach dann mit den Ovarien Schluss. Das ist bei euch Männern einfach anders. Und der Vorteil, den du jetzt hast, ist, und zwar je dicker der Bauch wäre, den hast du ja nicht, bist sehr schlank, aber ein dicker Bauch würde dann das Testosteron in Östrogene umwandeln und das schützt die Knochen des Mannes lebenslang. Das heißt, der dicke Apfelmann, der hat keine Osteoporose, ausgeschlossen. Aber der schlanke, dünne Mann, der dann vielleicht auch Testomangel hat, der hat dann durch den Östrogenmangel auch die Fähigkeit, eine Osteoporose zu bekommen. Es gibt da auch manchmal eine genetische Disposition. Mhm. Also man muss ein bisschen gucken, wenn die Mutter eine schwere Osteoporose hatte und man kommt nach der Mutter plus man ist ganz dünn und hat wenig Muskeln und dann auch noch Testomangel, dann kann es eben auch ein Mann erwischen. Mhm. Deutlich weniger als die Frau, aber es gibt auch Männer. Und da das seltener ist, werden die natürlich erst recht übersehen. Ne? Aber der Grund ist dann, dass die Testomangel haben und deswegen dann nicht das knochenschützende Östrogen plus muskelschwach, keine gute Muskulatur, die dann eben auch an dem Knochen nicht zieht. Also diese muskelbepackten, etwas bauchigen Männer, die haben keine Osteoporose, die brauchen keine Knochendichtemessung.
Dann bin ich ja beruhigt.
Ja, und du kannst es auch an diesen Knochenabbauwerten, ne? Wenn Beta-Crosslabs niedrig sind, meinetwegen 0,2, 0,3, ausgeschlossen. Wenn die TRAPS 2,5 sind, TRAP 5b ausgeschlossen. Dann kannst du erledigen, brauchst keine Knochendichtemessung.
Ich habe trotzdem eine gemacht. Und? Aber anders, alles in Ordnung.
Ja.
Alles in Ordnung.
Ja.
Also Schenkelhälse und meine LWS sehen.
Also ein positiver T-Score.
Ja.
Ja. Ja, das ist tatsächlich einfach von Haus aus ungerecht. Es ist einfach ein anderer Körper. Es ist einfach, Frauen haben andere Themen, Probleme. Und Männer, muss ich sagen, finde ich nicht so komplex und kompliziert. Wenn ihr jetzt einfach diese Big Five, ne, also gesund bewegen, nicht, am besten nicht Alkohol irgendwann, nicht rauchen, schlank sein, Sport, dann habt ihr eigentlich Chancen, ganz gute 60, 70 zu werden. Und dann muss man natürlich in den 40ern vielleicht gucken, welche vaskulären Risikofaktoren, ne, Lipo-A, Hypercholesterinämie, und das muss dann behandelt werden und dann seid ihr fein raus.
Ja, also 60, 70, das ist nicht gut genug für mich. Also es ist
bis dahin.
Ich will dreistellig werden.
Aber du musst erstmal eine gesunde 70
ja,
schaffen.
Ja, absolut,
ne?
Absolut.
Und das ist ja jetzt, wenn ihr richtig fleißig arbeitet und auch vielleicht nicht so viel Zeit habt für Sport oder so. Jetzt so, sagen wir mal, früher die Männer, die haben ja einfach auch noch geraucht und sowas. Das ist ja jetzt heute alles nochmal ein bisschen, hat sich verändert, ne? Aber die Frauen haben einfach eine ganz andere Realität. Mhm. Es ist wirklich ein anderes System. Und das müsste in der Medizin noch viel feiner und weiblicher darauf geschaut werden.
Unbedingt, unbedingt. Du kennst meine Tradition. Die letzte Frage sind wieder deine 3 Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, die du uns noch mitgeben möchtest.
Also ich weiß, was ich das letzte Mal empfohlen habe, und die Wahrheit ist, dass das eigentlich heute immer noch gilt. Ne? Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Menschen sich bilden, sowohl wir Ärzte, aber eben auch die Patienten und Patientinnen. Es muss dieses Thema Gesundheit, was ja ein anderes ist als das, was wir jetzt an der Uni gelernt haben und in der Facharztausbildung Krankheit, dieses Thema Gesundheit muss wissenschaftlicher erlernt, erforscht und individualisiert werden. Mhm. Und dafür müssen die Menschen mitmachen. Die müssen das lernen, unsere Sprache müssen sie lernen. Wie denkt so ein Arzt? Wie funktioniert das System? Wie kriege ich, was ich möchte, wenn ich es nur gut formuliere, so dass es A, wahr ist, aber dann auch passt, ne? Das ist echt wichtig. Und dann finde ich auch nochmal wichtig, gerade Frauen, dass man sich nicht in Sicherheit wiegt, dass man einfach nur, weil man sich gesund verhält und schon so viel wichtig macht, dass man trotzdem hingeht und objektiviert. Mhm. Bin ich wirklich sicher? In 3, 4, 5, 6 Punkten, wo was zu tun wäre. Also es geht ja auch darum, es sind ja Dinge, die ich jetzt nenne, wo man dann, wenn man eine Diagnostik gemacht hat, gibt es eine therapeutische Konsequenz. Mhm. Es gibt eine Lösung. Und das wäre nicht wichtig, dass wirklich angefangen wird, sich zu objektivieren mit 40, 50, 60. Bin ich wirklich sicher, was Thema 1, 2, 3 angeht, ne? Und dann auch meinetwegen ganz wichtig, bitte nicht mehr so viel Angst haben. Also eher so nerdig, wissenschaftlich, rational, lösungsorientiert, pragmatisch an diese ganze Thematik rangehen. Mhm. Nicht sofort bei dem ersten Wert, der nicht perfekt ist, eine Krise kriegen. Ich habe auch nicht alle Werte perfekt. Du hast auch nicht alle Werte perfekt.
Nee, leider nicht.
Nein,
leider nicht.
Niemand von uns ist innen drin perfekt. Vergiss es. Alle haben was. Ja. Alle kriegen auch was. Also insofern, das ist so. Und besser ist es, sagen wir mal, zu wissen, aha, wer bin ich, wohin geht das jetzt? Und dann meinetwegen sich auch Kollegen, Kolleginnen zu suchen, die einen begleiten und irgendwie unterstützen, wenn was ist. Ja. Weil alle haben was, alle kriegen was. Es gibt noch keinen, der nicht stirbt. Ne? Und da wird zu viel Angst vorgehabt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das wäre so. Und meine Erfahrung ist, wenn ich Angst habe, dann werde ich, bearbeite ich mich dann ein und versuche irgendwie erstmal eine Lösung Schritt für Schritt zu finden. Und so diese Haltung, die finde ich cool.
Absolut, du hast vollkommen recht. Also keiner von uns kommt hier lebend raus. Ja. Aber bis dahin wollen wir ja alle gesund bei voller körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit leben.
Es geht ja vielleicht mehr so um das wirklich gute Lebensqualität mit dem, was man hat. Ja. Also es geht nicht darum, das, was man hat, zu negieren, die Augen zu oder sich darüber aufzuregen. Alle haben was und es gibt aber Möglichkeiten, damit meinetwegen ein gutes Leben zu haben. So, das würde ich. Und was das dann genau ist, auch noch auf der anderen Ebene, muss halt jeder Einzelne gucken. Aber wir brauchen einen guten Körper, um lange gesund zu leben.
Elena, ich danke dir für den wirklich spannenden Austausch. Vielen Dank auch für das erste Exemplar des Buches, was ich hier schön gebunden in meinen Händen halte. Ganz toll. Vielen Dank für das, was du tust. Menschen ein Werkzeug in die Hand zu geben, sich selber zu bilden, vorzubilden, sich mit ihrem eigenen Körper und den Laborwerten in deinem Fall und den Mikronährstoffen auseinanderzusetzen und da den Hebel auch anzusetzen und ein bisschen mehr Herr oder Frau ihre eigene Gesundheit zu werden. Das Ziel eint uns. Und deshalb vielen Dank für das, was du tust.
Ja, danke dir auch.
Die Fakten der Folge.
Wir haben heute gelernt, Krankheiten entwickeln sich oft über Jahrzehnte. Wer regelmäßig Blutwerte überprüft und frühzeitig vorsorgt, kann viele Erkrankungen verhindern, bevor sie spürbar werden. Je mehr wir über unsere Gesundheit wissen, desto bewusster müssen wir handeln. Bildung und Verständnis über medizinische Zusammenhänge sind der Schlüssel zu langfristiger Gesundheit. Es geht dabei nicht um Verjüngung oder extreme Veränderung, sondern um das Einmaleins der Medizin, also grundlegende, nachhaltige Gesundheitsroutinen, die in unser Leben und Gesundheitssystem integriert werden sollten. Und jeder Mensch ist anders. Es gibt nicht den einen Wert oder die perfekte Gesundheit. Wichtig ist, die eigenen Werte zu kennen, ohne Angst vor Unvollkommenheit zu haben. Frauen und Männer benötigen dabei unterschiedliche Ansätze. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja nochmal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@ceramtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder? Ein entspannter Kiefer bedeutet einen entspannten Kopf. Wusstest du, dass dein Kiefer einer der sensibelsten Stresssensoren deines Körpers ist? Viele Menschen merken gar nicht, dass sie bei Anspannung unbewusst die Zähne zusammenbeißen, zum Beispiel am Schreibtisch, beim Autofahren oder sogar im Schlaf. Das Problem? Ein verspannter Kiefer sendet Dauersignale an dein Nervensystem und kann so Kopf-, Nacken- oder Gesichtsschmerzen verstärken. Was hilft? Mach mehrmals am Tag einen kurzen Kiefercheck. Lippen geschlossen, Zähne leicht auseinander. Zungenspitze an den Gaumen, also hinter die oberen Schneidezähne. 5-mal tief durch die Nase ein- und langsam ausatmen. Schultern kurz kreisen und bewusst loslassen. Schon 30 Sekunden reichen, um Spannung zu lösen und dein Nervensystem runterzufahren. Also mein Random Reminder in dieser Woche. Ein entspannter Kiefer bedeutet einen entspannten Kopf. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech. einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.